Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir schlagen ein lange verstaubtes Buch auf, und zwar das erste Buch Mose, Kapitel 21. Machen also endlich mal weiter in unserer Reihe. 1. Mose 21, und zwar die zweite ab Vers 22. Und es geschah zur selben Zeit, da redete Abimelech in Begleitung seines Heerführers Pichol mit Abraham und sprach: Gott ist mit dir in allem, was du tust. So schwöre mir nun hier bei Gott, dass du weder an mir, noch an meinen Kindern, noch an meinen Kindeskindern treulos handeln wirst. Dieselbe Freundschaft, die ich dir bewiesen habe, sollst du auch an mir beweisen und an dem Land, in dem du ein Fremdling bist. Da sprach Abraham: Ich will schwören. Und Abraham stellte Abimelech zur Rede wegen des Wasserbrunnens, den die Knechte Abimelechs mit Gewalt genommen hatten. Da antwortete Abimelech: Ich weiß nichts davon. Wer hat das getan? Du hast mir gar nichts erzählt, und ich habe auch nichts davon gehört bis zu diesem Tag. Da nahm Abraham Schafe und Rinder und gab sie Abimelech, und sie machten beide einen Bund miteinander. Und Abraham stellte 7 Lämmer beiseite. Da sprach Abimelech zu Abraham: Was sollen die 7 Lämmer hier, die du beiseite gestellt hast? Er antwortete: Du sollst 7 Lämmer von meiner Hand nehmen, damit sie ein Zeugnis für mich seien, dass ich diesen Brunnen gegraben habe. Daher wird der Ort Beersheba genannt, weil sie beide dort einander schworen. Als sie aber den Bund in Beersheba geschlossen hatten, machten sich Abimelech und Pichol, sein Heerführer, auf und zogen wieder in das Land der Philister. Abraham aber pflanzte eine Tamariske in Beersheba und rief dort den Namen des Herrn, des ewigen Gottes, an. Und Abraham hielt sich lange Zeit als Fremdling im Land der Philister auf. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, es ist ja doch schon einige Wochen her, dass wir die letzte Predigt aus dieser Reihe über Abraham gehört haben. Aber heute soll es nun endlich mal weitergehen. Unser heutiger Text beschreibt eine Begebenheit, die sich unmittelbar nach den Ereignissen zutrug, die wir beim letzten Mal betrachtet hatten. Ja, eigentlich zur selben Zeit. Und weil die letzte Predigt schon so lange zurückliegt, wollen wir uns den aktuellen Stand der Dinge noch mal ganz kurz in Erinnerung rufen. Wir erinnern uns, dass sich Abraham schon einige Zeit im Land Abimelechs aufhielt. Abimelech, der König von Gerar. Dieses Gebiet lag ziemlich weit im Süden von Kanaan, im Land der Philister, ziemlich nah an der ägyptischen Grenze. Wir haben von den Ereignissen gehört, die sich gleich nach Abrahams Ankunft zutrugen, als er mal wieder seine Frau Sarah verleugnet hatte, sie als seine Schwester aufgegeben hatte. Und das wurde dem Abimelech ja fast zum Verhängnis. Denn er nahm ja nichts ahnend diese Schwester Sarah zu sich und wurde daraufhin von Gott bedroht und zurechtgewiesen. Woraufhin er sich dann mit reichen Geschenken bei Abraham entschuldigte. Und das war die erste Begegnung Abimelechs mit diesem Abraham. Und die lief zwar äußerlich nochmal ganz glimpflich ab, aber machte sicherlich doch einen bleibenden Eindruck auf den König. Ja, dann lebte Abraham in Abimelechs Land. Er sah die Geburt seines Sohnes Isaak. Er erlebte die Probleme mit seinem anderen Sohn, Ismael, die schließlich in dessen Vertreibung gipfelten. Das waren durchaus turbulente Zeiten für Abraham. Und jetzt kam Abimelech, und zwar nicht allein, sondern mit seinem Heerführer, und bot Abraham einen Bund an. Ich habe nun wirklich sehr lange an der Vorbereitung dieser Predigt gesessen. Das lag einfach daran, dass ich nicht dahinter gekommen bin, was der Sinn dieses Bundes oder überhaupt dieses Abschnitts der Heiligen Schrift sein soll. Warum wird uns diese Begebenheit berichtet? Was nützt uns das? Ist das nur ein interessantes historisches Detail? Oder findet sich hier auch etwas Nützliches? Die Kommentatoren sind sich da auch gar nicht einig. Der eine betont dies, der andere das, aber worin der Kern dieses Abschnitts zu finden ist, darin unterscheiden sie sich doch stark. Also ich will mir jetzt nicht anmaßen, endgültig herausgefunden zu haben, worum es in diesem Abschnitt geht. Aber ich habe mich letztendlich daran erinnert, dass wir hier eine Predigtreihe haben. Und zwar eine Reihe unter dem Titel Gottes Bund mit Abraham. Gottes Bund mit Abraham. Und bevor wir uns also in Einzelheiten über Abimelech und über diesen Bund Abimelechs mit Abraham und über die Tiere und alle möglichen Sachen verlieren, sollten wir uns vielleicht doch die Frage stellen, welche Bedeutung hat dieser Bund für Abraham und für seinen Bund mit Gott? Wie entfaltet sich in diesen Ereignissen der Bund Gottes mit Abraham weiter? Vor diesem Hintergrund wollen wir jetzt mal diesen merkwürdigen Dialog und Bund zwischen Abimelech und Abraham untersuchen. Und nicht überraschend, 3 Punkte beleuchten. Im ersten Teil sagen wir etwas über den Anlass dieses Bundes. Zweitens über den Zweck des Bundes. Und schließlich etwas über die Folge des Bundes. Der Anlass, der Zweck und die Folge. Wenn wir mal ein wenig Kopf rechnen, dann stellen wir fest, dass sich diese Ereignisse hier ungefähr 4 bis 5 Jahre nach Abrahams Ankunft im Land Abimelechs zutrugen. Ungefähr. Nicht, wenn wir mal annehmen, dass Sarah nicht lange nach der Ankunft schwanger wurde, dann wäre also bis zur Geburt Isaaks insgesamt ungefähr 1 Jahr vergangen. Und dann rechnen wir mal noch diese Zeit bis zu seiner Entwöhnung. Und die war damals vergleichsweise lange. Dann kommen wir auf insgesamt ungefähr 4 Jahre, vielleicht auch 5. Und zu dieser Zeit wurde dann der Ismael vertrieben und gleichzeitig, wie wir heute gelesen haben, kam es zu dieser Begegnung zwischen Abimelech und Abraham. Abraham war also für Abimelech kein unbeschriebenes Blatt mehr. Im Gegenteil, sein Reichtum, die Größe seines Haushalts, die Größe seines Lagers, seiner Herden, die Anzahl seiner Knechte, also das flößte Abimelech sicher schon gewaltigen Respekt ein. Abrahams Haus war faktisch ein Staat im Staate. Und die geradezu furchteinflößenden Begebenheiten gleich am Anfang nach Abrahams Ankunft, die hatte ich ja auch schon erwähnt. Und in all dem sah Abimelech, wie er hier sagt, die schützende und segnende Hand Gottes. Gott ist mit dir in allem, was du tust. Es fällt nicht ganz leicht, diesen Abimelech einzuordnen. War das nun ein Gläubiger? War er ein Heide? Ich glaube, wenn wir dieser Frage zu viel Gewicht beimessen, dann führt uns das unter Umständen zu falschen Schlussfolgerungen über diesen ganzen Abschnitt. Dann entdecken wir hier vielleicht ein Beispiel für gelebte Ökumene oder im anderen Fall für eine Verbrüderung mit der Welt. Ich glaube, das wäre über das Ziel hinausgeschossen. Fakt ist, dass Abimelech offensichtlich von Gott wusste. Nicht? Schon bei diesem nächtlichen Dialog mit Gott, als es um Sarah ging, hatte er ihn gleich von Anfang an als Herr angeredet. Und jetzt schreibt er Abrahams Wohlergehen dem Wirken Gottes zu. Aber andererseits ruft ihn gerade dieses offensichtliche Wirken Gottes, diese Gegenwart Gottes, auf den Plan. Und er begibt sich zu Abraham nicht als Bruder, nicht zu einem freundlichen Antrittsbesuch zusammen mit seiner Frau, sondern als König des Landes und in Begleitung seines Heerführers. Was war der Grund? Und der Grund war, dass Abimelech Angst hatte. Die Furcht treibt ihn zu Abraham. Die Gegenwart Gottes durch Abraham gibt ihm keinen Anlass zur Freude, sondern zur Sorge. Zur Sorge um seine Macht, seinen Besitz, seinen Thron. Und er kommt zu Abraham, um die Verhältnisse im Land klarzustellen. Wir können uns richtig vorstellen, wie er sich mit seinem Heerführer Pichol vor Abraham aufbaut und ihn, wenn wir es mal mit eigenen Worten zusammenfassen wollen, auffordert, verhalte dich ruhig oder sonst. Aber dabei hat Abimelech keineswegs böse Absichten. Er hält Abraham seine Güte und Freundlichkeit vor, seine guten Werke und fordert ihn nur auf, es ihm gleich zu tun. Dieselbe Freundschaft, die ich dir bewiesen habe, sollst du auch an mir beweisen und an dem Land. Und damit Abraham auch seinen Platz in diesem Land kennt, setzt Abimelech noch was hinzu. Dem Land, in dem du ein Fremdling bist. Abimelech, der König, redet zu Abraham, dem Fremdling. Also zu einem, der noch weniger Rechte besitzt als ein Einwohner des Landes. Aber er redet nicht nur mit ihm, sondern er fordert ihn auch auf, ihm die Treue zu schwören. Ganz wie es sich gegenüber dem König gehört. Und Abraham willigt bedenkenlos ein. Er hat auch allen Grund dazu. Denn gerade hatten Knechte Abimelechs einen Brunnen, den er hatte graben lassen, mit Gewalt an sich gebracht. Und das war nicht nur ein einfacher Raub. Bedenken wir mal. Wir sind hier in der Wüste. Also das kam einem Mordanschlag gleich. Und darum stellte Abraham nun Abimelech zur Rede. Er ist bereit, sich in allem, was gut und recht ist, dem König unterzuordnen, seine Autorität und Herrschaft über das Land anzuerkennen, aber er verlangt seinerseits, dass der König sich als Hüter von Recht und Ordnung erweist und auch ihm, Abraham, zu seinem Recht verhilft. Wir finden hier ein anschauliches Beispiel für das, was wir vor einigen Wochen aus dem ersten Timotheusbrief gehört haben. Nämlich für das Verhältnis zwischen Gemeinde und Obrigkeit. Der Apostel Paulus hat er ja bekanntlich geschrieben, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Dann geht es in unserem heutigen Text zwar nicht ums Gebet, sondern der König in Person, Abimelech, wird direkt angesprochen. Aber das Ziel ist doch das gleiche. Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Abraham hätte sich ja auch selbst wieder mal bewaffnen können, hätte gegen die Räuber ausrücken können. Gab es ja schon mal, ne? Kapitel 14, ne? Wie er gegen die Könige des Ostens aufgezogen ist, um Lot zu befreien. Aber die damalige Situation war da ganz anders. Die örtliche Regierung war zusammengebrochen, sie war besiegt, geflohen, gefangen. Doch jetzt stand die Obrigkeit in Person Abimelechs vor ihm. Nicht zu vergessen auch in der Person des Heerführers Pichol. Und da war es nur recht, dass Abraham, während er sich bereitwillig unterordnet, sie zugleich an ihre gottgegebene Aufgabe und Berufung erinnert. Sie, wie wir es vorhin in Römer 13 gelesen haben, unter anderem darin besteht, eine Rächerin zum Zorngericht an dem zu sein, der das Böse tut. Und um das zu bekräftigen, schenkte Abraham Abimelech Schafe und Rinder als Zeichen seiner Unterordnung, sozusagen eine Steuerzahlung, und sondert zugleich 7 Lämmer ab, als Erinnerung und Ermahnung, das Recht zu achten und zu bewahren. Und das war dann auch der Inhalt des Bundes, den beide an Ort und Stelle schlossen. Tu deine Pflicht, so wie ich meine tue. Halte dich an deine Verpflichtungen, so wie ich mich an die meinen. Sei mir treu, so wie ich dir treu bin. Aber jetzt stellt sich doch eine Frage. Es klingt ja alles gut und schön, was wir da über Abimelech und Abraham und Obrigkeit und Rechte und Pflichten gehört haben. Aber passt das hier eigentlich? Ist nicht gemäß der Verheißung Gottes Abraham der Erbe des Landes und damit der eigentliche Herr des Landes? Es hieß doch in 1. Mose 17, und ich will dir und deinem Samen nach dir das Land zum ewigen Besitz geben, in dem du ein Fremdling bist, nämlich das ganze Land Kanaan. Hat Abraham hier nicht ein wenig vorschnell gehandelt? Hat er hier nicht die Verheißung gering geachtet? Ja, vielleicht sogar in Gefahr gebracht? Indem er Abimelech als Herrn des Landes anerkannte. Keineswegs. Denn das eine hat mit dem anderen nur wenig zu tun. Abraham ordnet die Verheißungen richtig ein. Denken wir nur mal an ein paar andere Verheißungen. Zum Beispiel, ich will dich zu einem großen Volk machen. Oder dein Same wird so zahlreich sein wie die Sterne am Himmel. Waren das etwa Verheißungen, die sich realistischerweise im Hier und Jetzt und zu Lebzeiten Abrahams erfüllen sollten? Ganz sicher nicht. Abraham sah seine Kinder, gerade noch seine Enkelkinder, aber viel mehr sollte es nicht sein. Und doch erfüllt sich diese Verheißung voll und ganz. Wenn auch nicht zu seinen Lebzeiten und auch nicht in irdischen Personen und Orten. Denn der Inhalt aller Verheißungen und ihr eigentliches Wesen, ich wiederhole mich da mal wieder, ist Christus. Deshalb hatte Abraham ja auch so sehnsüchtig auf Isaak gewartet. Denn Isaak lag auf dem Weg zu Christus. Isaak war Nachkomme Abrahams, aber in Wirklichkeit nur ein Vorschatten des Nachkommen. Des Nachkommen, mit dem alles steht und fällt. Der Anfang und das Ende und der Dreh- und Angelpunkt von allen ist. Und darum sah Abraham auch das großartige Land, das er erben sollte, nicht in dem Wüstenstaat Kanaan und in ein paar staubigen Städten der Philister und Moabiter, sondern in Christus und in seinem ewigen Reich. Er nahm sein Dasein in Kanaan sicher mit Dankbarkeit an. Aber er wusste, dass dieses Land zwar der Anfang, aber ganz sicher nicht das Ende aller Verheißungen sein sollte. Nein, sondern, wie es in Hebräer 11 von ihm bezeugt wird, durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und darum konnte Abraham sich auch bereitwillig dem König Abimelech unterordnen, in allem, was gut und recht war und dem Wort Gottes entsprach. Er ging keine Allianz mit ihm ein, er verbrüderte sich nicht mit ihm, sondern er schloss diesen Bund, um zu zeigen, dass er Abimelechs gegenwärtige Autorität im Land bedingungslos anerkannte. Auch wenn ihm selbst das Land verheißen war, oder besser gesagt, das Land, von dem dieses Kanaan einen Vorschatten darstellte. Tja, und so hatte Abimelech erreicht, was er wollte. Und er konnte zufrieden nach Hause ziehen. Und was tat Abraham? Er pflanzte eine Tamariske, also einen Baum. Ja, und das hat es zuvor noch nie gegeben. Zumindest lesen wir nichts davon. Abraham war jahrzehntelang kreuz und quer durchs Land gezogen, aber hatte nie auch nur einen einzigen Busch gepflanzt. Wir haben gelesen, dass er hin und wieder einen Altar errichtete, aber dass er nun einen Baum pflanzte und dann auch hier in der Wüste, das war etwas Neues. Und er tat das nicht ohne Grund. Dieser Baum, das war ein Zeichen für Abraham, dass für ihn jetzt eine gewisse Zeit der Ruhe und Beständigkeit angebrochen war. Unter dem Schutz Abimelechs war es ihm vergönnt, ja, ein ruhiges und stilles Leben zu führen in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Er sollte für eine Weile nicht mehr rastlos umherziehen und sich nicht mehr nur im Schatten seines staubigen Zeltes ausruhen müssen, sondern unter der Krone eines Baumes, den er selbst gepflanzt hatte. Das war das eine. Danach aber tat Abraham noch etwas anderes. Er rief den Namen des Herrn an. Und jetzt ist es wichtig, darauf zu achten, wie der Herr hier genannt wird. Der ewige Gott. Nachdem Abraham einen Bund mit dem irdischen König gemacht hatte, wendete er sich dem ewigen Gott zu. Der Bund mit Abimelech, das wusste Abraham, das haben wir auch bereits angedeutet. Der war zeitlich, der war vorübergehend. Warum? Weil es ein Bund zwischen Menschen war. Weil er von den Versprechungen von Menschen abhing. Solange Menschen sich an ihre vertraglichen Verpflichtungen halten, ist alles in Ordnung. Aber wehe, einer bricht sein Versprechen. Dann ist der Bund am Ende. Dann nützen alle feierlichen Worte und Geschenke und Symbole nichts mehr. Das wusste Abraham und daran erinnerte er sich. Er ordnet diesen Bund mit König Abimelech richtig ein. Der Bund mit Abimelech, ja, er ist richtig, er ist wichtig. Er verschafft Abraham eine gewisse Ruhe und Sicherheit. Aber er steht keinesfalls auf gleicher Stufe mit dem Bund Gottes. Er ist erst recht kein Ersatz für den Bund Gottes. Im Gegenteil sieht Abraham, wie sich der Bund Gottes in diesen Ereignissen noch klarer entfaltet. Denn ist es nicht so, dass der Herr ihm Ruhe verschafft? Dass der Herr ihm Sicherheit verschafft? Der Herr schenkt ihm Zeit mit Isaak, dem Erben des Bundes. Und das alles dient nur dem Zweck, dass Gott seinen Bund, den er mit Abraham aufgerichtet hat, immer klarer offenbart und ihn so vor Abrahams Augen immer mehr erfüllt. Das verstand Abraham. Und darum rief er hier voller Dankbarkeit den Namen des ewigen Gottes an. Abimelech, der neue Schutzherr Abrahams, ist ein irdischer, ein zeitlicher Schutzherr. Ein zeitlicher König. Abraham aber richtet den Blick über das Hier und Jetzt hinaus. Denn im Grunde gibt es nur einen König, von dem er Heil und Gerechtigkeit erwarten darf. Und dieser König ist Gott, der sich in seinem Sohn Jesus Christus offenbart hat. Und mit diesem einen König wird auch Abraham eines Tages herrschen. Und nicht nur Abraham, sondern auch wir. Denn auch wir haben als Glieder unseres Hauptes und Herrn Jesus Christus Anteil an ihm und an seinen Ämtern. Und was sind diese Ämter? Heidelberger Katechismus, Sonntag 12. Nun, das sind Prophet, Priester und König. Wir sind Könige, wie Abraham. Denn wir haben wie er durch Glauben Anteil an Christus und damit Anteil an seinem Königtum. Und mit dieser Gewissheit konnte sich Abraham, wie wir lesen, noch lange als Fremdling im Land der Philister aufhalten. Seine Pilgerschaft in das wahre verheißene Land trat in eine ruhigere Phase ein. Aber es blieb eine Pilgerschaft. Er blieb ein Fremdling, ein Ausländer, ein geduldeter, aber nicht integrierter Einwohner. Oft ist es ja so, dass Zeiten der Ruhe uns dazu verleiten, die zukünftigen Dinge Gottes aus den Augen zu verlieren. Und es uns stattdessen in der doch so ruhigen Gegenwart gemütlich zu machen. In der Gefahr stand auch Abraham. Aber er hatte ja diesen Baum gepflanzt. Und dieser Baum sollte ihn daran erinnern, wer ihm diese Ruhe verschafft hatte. Der Herr gönnte seinen Bundesgenossen eine kurze Atempause. Und das war ja keine Zeit, in der er sich in die Hängematte legen konnte, sondern diese Zeit, die galt es zu nutzen. Insbesondere mit Blick auf Isaak. Denn so ganz allmählich begann sich die Heilsgeschichte von Abraham auf seinen Sohn Isaak zu verlagern. Dieser Isaak sollte die Bundesverheißungen weitertragen. Er war der nächste Meilenstein auf dem Weg hin zu Christus, dem Haupt- und Mittelpunkt des Gnadenbundes. Und für seine Erziehung, für seine Unterweisung war nun Gelegenheit. Auch das war eine Folge, eine Frucht dieses seltsamen Abkommens zwischen Abraham und Abimelech. Und damit hätten wir dann doch noch herausgefunden, worin die Bedeutung dieser Ereignisse liegt. Unser Gott, er zeigt sich einmal mehr als der treue Bewahrer und Vollender seines Gnadenbundes. Auch der Bund zwischen Abraham und Abimelech, er war dem wahren, dem einen, dem ewigen Bund untergeordnet und musste seiner Entfaltung dienen. Abimelech, ja, der hatte eigentlich gedacht, sich Ruhe vor Abraham zu verschaffen. Doch der wahre Nutznießer, das war Abraham und mit ihm das ganze Volk Gottes. Amen.